Jan Böhmermann will bei AfD. Jan Böhmermann will bei AfD Wahlsieg Deutschland verlassen. Und wieder 3 Prozentpunkte mehr für die AfD. Ja, ne?
So, und dann haben die halt ganz klar gesagt bekommen, ja gut, dann geht's euch halt dann von der CDU, ist uns ganz egal, genau wie Lucke auch damals, dann geht's euch, dann seid ihr eben jetzt die Nazis. Es geht eben darum, den von Grund auf zutiefst asozialen Sozialstaat zu rasieren.
Genau,
ne? Deutschland ist einfach am Ende, ne?
Herzlich willkommen zum Dachtheken-Duett mit André Lichtschlag und Martin Mocharski mit wieder mal einem Potpourri an Schwachsinnigkeiten extra für Sie herausgesucht, um Ihnen den Donnerstag zu versüßen.
Den Donnerstag, bitte. Ja. So viel Zeit muss sein.
Ja, so viel Zeit muss sein. Ja, aber dann nicht das Intro einspielen, ne?
Das ist ja für Fans.
Ja, tatsächlich gibt es das Intro irgendwo auf unserer Seite in vollständiger Länge. Das können ja,
Sie können sich das sogar freitags mal angucken.
Ja, genau, wenn Ihnen mal danach ist. Ja, ich höre es mir gelegentlich auch an, weil ich finde es eigentlich schön, ne?
Ja.
Ja. Ja.
Ich auch.
Ja, das ist ja auch ein gut gelungenes KI-Lied. Ja.
Verrat doch nicht alles.
Bitte?
Verrat doch nicht alles.
Meinst du,
wir haben doch damals, weißt du nicht, wie wir die Band zusammengetrommelt haben. Die Band zusammen, erstmal das mühsame Schreiben dieses Titels.
Ja, das. Ja.
Ja, musikalische, die Arrangement-Ausarbeitung.
Ja, das hast du toll.
Ja, geschrieben habe ich ja wirklich den Text.
Du hast es ja selber, wollte ich ja gerade sagen.
Genau, die KI hat das nicht erfunden mit dem Donnerstag. Das war Donnerstag. Hat aber dann gut gesungen, fand ich.
Unfassbar. Ja, fangen wir mal an mit einer Zuschrift, die wir hier bekommen haben, die wir vorlesen dürfen. Werte Kollegen von Eigentümlich Frei, sehr geehrter Herr Lichtschlag, als regelmäßiger Hörer des Dachtheken-Duetts und regelmäßiger Leser von Eigentümlich Frei, das ist diese Zeitschrift hier, die Sie sich zwingend Einblendung jetzt zulegen sollten.
Und als Croissant-Liebhaber, das ist er, ne?
Ja, ich komme ja darauf zu sprechen.
Ja, ja, ja.
Eigentümlich frei, freue ich mich, Ihnen die kulinarische Umsetzung der libertären Prinzips in die Patisserie zeigen zu können. Einblendung jetzt. In einem vergleichsweise guten Hotel in Paris wurde das Schokocroissant am Frühstücksbuffet so präsentiert, dass die Schokolade nicht eingebacken wurde, sondern als leicht abnehmbare Mousse auf das Croissant aufgesetzt war. Das heißt, in maximaler Freiwilligkeit kann jeder Gast entscheiden, ob das Schokocroissant doch lieber ohne Schokolade genießen möchte. Es gab natürlich auch sonst ganz normale Buttercroissants oder nicht. Mehr Wahlfreiheit geht nicht. Ich hoffe, Sie verstehen mein Amüsement. Sonst gerne die Mail unkommentiert löschen. Nein, wir haben sie vorgetragen, wie wir das halt gelegentlich mal machen, ne, wenn wir Zuschriften bekommen.
Freie Wahl für freie Croissants.
Ja, freie Wahl für freie Croissants. Nee, da hat jemand verstanden, wie das geht hier mit der, ne?
Genau.
Ja, ansonsten, was habe ich hier sonst noch? Jede Menge Ausdrucke. Ich weiß gar nicht. Du wolltest, glaube ich, mit einem Thema anfangen. Ach nee, warte. Lass mich auch noch einen Kommentar vorlesen, bezugnehmend auf die letzte Sendung. Da hast du ja einen unfassbar langen Monolog gehalten über die Buchmesse in Halle. Ja, genau. Und da habe ich auch eine Zuschrift bekommen. Übrigens viele Zuschriften diesbezüglich. Übrigens war ich auf der Büchermesse, Seitenwechsel, habe auch Holger Thus getroffen und ein paar Ayn Rand Literatur gekauft. Klar waren Linke dabei, wie zum Beispiel Dieter Dehm, find den unangenehm, der sich ja selbst als Marxist bezeichnet. Von News waren Alexander Kistler und Ralf Schuller dabei.
Also Dieter Dehm ist, glaube ich, ein guter Freund von Markus Krall, ne? Ob der jetzt, ja, ist ein alter Marxist, aber ob das jetzt ein klassischer Linker heutzutage oder ob er als Linker durchgeht.
Ja, so unter Linken gilt er bestimmt als rechtsextrem.
Ja, eben, genau.
Naja, Matthias Matusek, Vera Lengsfeld, Arthur Abramowitsch, Michael Klonowski, Stefan Klingit, Gloria von Ton und Taxis, Cora Stefan, Junge Freiheit, Kontrafunk, ach gut, wie von Herrn Lichtschlag erwähnt, Haie Club Dresden, Frank Henning, Holger Douglas, Tischi und viele mehr. Ich hoffe, ihr seid nächstes Jahr auch dort. Habt meiner Ansicht nach gefehlt. Ich würde mich darüber sehr freuen. Wie gesagt, wir haben es uns vorgenommen. Ne?
Also uns wurde ja jetzt noch die Tischordnung zugespielt, ja. Also die Standordnung, sagen wir mal. Ja. Also da haben wir schon herzlich gelacht. Ne? Ich glaube, ja. Da war so der Stand von Elsässers Kompaktmagazin gegenüber dem Stand der Jungen Freiheit mit Dieter Stein. Und die waren ja auch beide da. Die mögen sich ja sehr gern.
Ja, ja.
Ne? Und also, es waren schon so kleine Späße drin, da weiß man oder kann man ahnen, ja gut, die Dagen hat Humor. Ne?
Ja. Das kann man so sagen, auf jeden Fall. So, ansonsten, ich weiß es gar nicht, wo wir jetzt weitermachen sollen, weil wir haben so viele Themen. Du wolltest, glaube ich, noch auf einen ganz
speziellen. Ach so, nee, das war eigentlich nur schon, genau, ich hatte heute Morgen einen Podcast gehört, beziehungsweise genau,
richtig, ja, ja.
Eine Sendung gehört. Ich weiß gar nicht, wer der Moderator war. Da war Schlomo, ne? Schlomo war zu Gast und Benedikt Kaiser. Mhm. Seines Zeichens, wie nennt man das? Sozialpatriot, glaube ich, ne? Der sozialpatriotische Oberideologe hier in Deutschland.
Ja.
Und das ist nicht zum ersten Mal. Auch Schlomo hat sich ja zuletzt sehr kritisch gegenüber Liberalismus geäußert, ne? Teilweise wieder die Sachen ein bisschen irgendwie verdreht verstanden, anders verstanden, als wir Liberalismus definieren. Und teilweise ist er auch einfach dann, ja, wenn man so will, im Kern auch oder in Teilen auch antiliberal. Aber das ist gar nicht mein Punkt. Der Punkt ist, dass ich glaube, den beiden habe ich eine knappe Stunde zugehört. Ich habe die ganze Sendung gesehen. Dürfte im Internet zu finden sein, wenn man sucht, die beiden, also Schlomo und Benedikt Kaiser. Ziemlich neues Diskussionsvideo. Und wenn die sich dann nicht über Liberalismus oder genau über Liberalismus unterhalten und auch nicht über Wirtschaft, was sie sowieso eigentlich nicht tun, was Benedikt Kaiser eigentlich sowieso nicht tut, weil ihn das auch nicht interessiert.
Ja, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Ja.
Wenn er einfach, sagen wir mal, die Politik oder die politische Rechte analysiert, dann kann ich dazu 99% eigentlich in allen Punkten zustimmen. Mhm. Also das war schon ganz interessant. Also das hat er schon ganz gut gemacht. Und die haben unter anderem das Thema gehabt, was wir ja auch immer so latent so ein bisschen haben. Ja, ist die nächste Bundesregierung könnte das eine blaue sein, trotz Brandmauer jetzt noch, trotz dieser ganzen Ausgrenzung, die jetzt passiert. Weil die sagen, ja, ist doch ganz offensichtlich, dass versucht werden soll von gewissen Kreisen, diese Brandmauer in die AfD hineinzuschieben. Ne? Mhm. Dass man eben sagt, okay, man macht mit Teilen der AfD, regiert man demnächst weiter, wird eventuell das Woke so ein bisschen abschleifen. Aber was natürlich wichtig ist, dass außenpolitisch, das haben wir ja auch immer gesagt, dass außenpolitisch die Linie sozusagen fortgefahren wird. Unter anderem Israel ist ganz wichtig und der Krieg in der Ukraine ist für diese Leute auch noch wichtig. Und das wird eben durchgezogen. Und da wird halt versucht, wer da mitmacht von der AfD, der darf rüberspringen, der darf jetzt auch mit ein bisschen an die Tröge der Macht kommen. Mhm. Und die anderen sollen halt demnächst ausgegrenzt werden. Und da kann ich nur sagen, also das, glaube ich, war genau richtig analysiert. Das ist so das, was uns im nächsten Jahr oder in den nächsten ein, zwei Jahren, glaube ich, bevorsteht. Ne? Und die sagen dann auch, ja, da sind halt die finanzkräftigsten Player bei den alternativen Medien, sagen die konkret, News hier, Apollo News, Junge Freiheit und so weiter, die wären halt ganz klar bei diesen außenpolitischen Fragen auf Linie. Ne? Und die und die forcieren das jetzt, auch der Springer Verlag, die forcieren das jetzt, dass man sagt, okay, die AfD ist nicht mehr bäh, was für die alle noch vor einiger Zeit noch der Fall war, nee, für Junge Freiheit nicht, aber egal. Und man sagt aber, gut, aber bäh sind bestimmte Teile der AfD. Und die anderen holen wir mit ins Boot. So, und darüber diskutieren die ganze Zeit. Und ich fand auch ganz gut, die sagen auch, wenn es denn klappt, also diese Taktik haben einige, ne, bis hin zu Ulf Poschardt bei der Welt und die nennen dann auch einige, wenn es denn klappt, weil das sind ja alles, was so gefallene Leute vom Establishment selber oder teilweise noch halb dazugehörig. Und die versuchen nun wieder dieses Fenster ein bisschen zu verschieben in Richtung Anti-Vogue und aber gleichzeitig nicht allzu sehr anzuecken, und wenn sie das überhaupt noch verschieben können, weil die Linke das eben nicht zulässt. Die Linke hat schon von Anfang an die AfD bekämpft, wie es noch eine Lucke-AfD war. Da war das schon Nazi. Und warum sollen die jetzt, und eine Nazi-Partei bei 5%, dann hätte man da koalieren müssen, hätte man sagen können, okay, dann machen wir das ganze Spiel. Dafür wurde vielleicht sogar die AfD mal gegründet, um jetzt mal wieder den Aluhut aufzuziehen. Hat man aber nicht gemacht, hat die Linke damals schon nicht zugelassen. Alles wurde abgeschossen, alles Nazi. Und das ist halt die Frage, ob man das jetzt noch durchgehen lässt. Man hat es ja auch schon gesehen, es sind ja Versuche, und da gehe ich jetzt einen Schritt weiter als diese Sendung, die ich gesehen habe, es sind ja Versuche auch gewesen von der CDU, so ganz vorsichtig, wenn man das jetzt mal nicht nur als Wahlkampfmanöver abtut, was Merz vor der letzten Wahl gemacht hat. Möglicherweise war das nicht nur ein Wahlkampfmanöver, möglicherweise war das auch einfach mal ein Test, wie weit können wir gehen.
Nicht sehr weit.
So, und dann haben die halt ganz klar gesagt bekommen, ja gut, dann geht's euch halt dann von der CDU, ist uns ganz egal, genau wie Lucke auch damals, dann geht's euch, dann seid ihr eben jetzt die Nazis. Und dann hat man denen mal eben die Daumenschrauben gezeigt. Ne? Und deswegen, das ist ja das Problem, so ein CDUler, so ein gemeiner CDUler heutzutage, der hat halt keine Lust zu. Ne? Warum soll er sich das antun? Also hat er gesagt bekommen, okay, wenn du, also sobald du da dich zu weit vorwagst, auch selbst mit den vernünftigen Teilen der AfD nur stimmst oder so, dann machen wir dich, dann behandeln wir dich genau so. Ne? Mit Beschmierung der Parteizentrale, mit von mir aus auch mal einen kleinen Terroranschlag und ähnliches, was dann so aufgefahren wird. So, und da hat die CDU keine Lust zu. Und aus dieser Nummer kommen die womöglich nicht raus. Auch wenn sie es wollen, auch wenn der Plan ist jetzt, okay, dann wird halt das ein bisschen verschoben, wir regieren mit denen weiter, ziehen die mit ins Boot, weil sie, weil ansonsten haben wir irgendwann ein Riesenproblem, dann sind die bei 50%, aber mit den sozusagen den fundamentalistischen Teil der AfD und das können wir nicht riskieren, dann schieben wir lieber die Brandmauer in die AfD hinein. Also, dass das der Plan ist von einigen, sehe ich ganz genauso, wie die beiden das analysiert haben. Und ich sehe aber auch so, wie ich glaube, Benedikt Kaiser das am Ende der Sendung sagt, naja, ob das aber aufgeht, ob die das überhaupt durchbekommen, das ist die große Frage. Das ist in Italien durchgekommen. Das ist aber möglicherweise in Deutschland ein bisschen anders, weil das halt aufgrund unserer Vergangenheit und so weiter, dieser Kampf gegen rechts, das ist alles noch ein bisschen emotionaler, das ist alles noch ein bisschen vertiefter hier. Möglicherweise sind die Deutschen auch ein bisschen opportunistischer, insbesondere sind die deutschen Konservativen ein bisschen opportunistischer und so weiter und so fort. Also das war ganz interessant und ich habe immer nur genickt. Ich denke, ja, muss ich mal Benedikt Kaiser weitgehend zustimmen da in seinen Analysen.
Und wobei auch mir fällt ja jetzt gerade wieder so eine Diskussion ein, die ich erst vor einigen Wochen gehört habe. Ich weiß gar nicht mehr, wo genau und wer es genau war. Da wurde aber ja nochmal erklärt, wie es eigentlich seinerzeit gewesen ist, als die AfD noch bei unter 5% war. Wir erinnern uns, ich glaube 2013, die Bundestagswahl, an der sie erstmalig teilgenommen hat, da ist sie ja knapp an der 5%-Hürde gescheitert. Und seinerzeit hieß es ja schon von der CDU, dass sie die Brandmauer aufbauen wollen. Also es war eigentlich Strategie der CDU, die AfD klein zu halten, von Anfang an auszuschließen, mit der CDU, mit der AfD zu koalieren, weil sie eben nicht denselben Fehler machen wollte wie eigentlich die SPD, die nie eine Brandmauer zu den Linken oder zu der Grünen Partei aufgebaut hat und die aufgrund dessen dann, ja, also aufgrund ihrer ihrer Offenheit, mit diesen Parteien zu koalieren, ja, entsprechend viele Prozente verloren hat. Und die CDU hat seinerzeit eben das Problem gesehen, wenn wir jetzt damit anfangen, denen irgendwie die Hand zu reichen, ja, dann wird es uns so ergehen wie der SPD, die ja auch massig Stimmen an die Grünen verloren hat, weil die Leute eben auch gewusst haben, ja, wenn ich jetzt die Grünen wähle, wähle ich ein bisschen vielleicht auch die SPD mit, weil die könnten ja theoretisch miteinander koalieren. Und das wollte die CDU seinerzeit ja eigentlich verhindern mit der Brandmauer. Also die AfD bloß nicht neben der CDU groß werden lassen, bloß nicht Stimmen an die AfD verlieren, nach dem Motto, ja, das könnte dann ja im Prinzip so ein rechtes Druckmittel sein auf die CDU, damit, weiß ich nicht, die CDU sich so ein bisschen gefälliger nach rechts verhält. Das wollte die CDU ausschließen. Also insofern, es war ja nicht die Strategie der Linken, vornehmlich die AfD auszuschließen, sondern vornehmlich die Strategie der CDU. Und diese Strategie
So naja, die Drecksarbeit machen aber immer die Linken dann.
Natürlich, so, aber ich denke, was in der CDU jetzt auffällt, und ich glaube, das fällt vielen auf, und ich glaube, auch wenn wir Politiker grundsätzlich erstmal für dümmer halten als den Rest der Bevölkerung, als den Durchschnitt der Bevölkerung, glaube ich, man ist auch in der CDU mittlerweile so schlau zu sehen, dass der, ich weiß nicht, dass man sich eben in diese ausweglose Situation manövriert hat, nämlich auf Gedeih und Verderb auf linke Parteien angewiesen zu sein, wenn man denn irgendwie auch nur ansatzweise eine Machtoption haben will. Der Zug ist schlicht und ergreifend abgefahren, dass die CDU hier einen auf konservativ machen kann, einen auf rechts machen kann, einen auf, was weiß ich, migrationskritisch, wenn die Leute, also das begreift ja mittlerweile jeder, wenn die Leute doch genau wissen, okay, alles, was die an Konservatismus, alles, was die an Migrationskritik, alles, was die an Marktfreundschaftlichkeit hinausposaunen, das wird daran scheitern, dass eben am Ende eine Koalition mit SPD und Grünen oder, weiß ich nicht, nur mit den Grünen, das Resultat sein wird einer jeden Wahl. Das Rentenpaket
soll womöglich von den Linken jetzt gerettet werden.
Das ist das Allergeilste überhaupt. Und ich sage dir nochmal, ich halte an meinem Aluhut fest, wir bewegen uns gerade auf die wirkliche, auf die Spaltung der CDU vor.
Die Sache ist ja die haben ja zu Anfang der Legislaturperiode nochmal hart nah am Verfassungsbruch, sagen wir mal so, den alten Bundestag nochmal einberufen und haben mit den Linken zusammen die Verfassung geändert. Ne? Diese Brandmauer nach links gibt's ja schon lange nicht mehr. Es war ja eine ganz offizielle, ganz krasse, intensive Zusammenarbeit mit Grünen und Linken, bis hin zur Linken, die wurden gebraucht.
Ja, auch die Kanzlerwahl, ne? Ohne die Linken also wäre diese keinerlei zweite Wahl Scham.
Warum soll das jetzt auf einmal die CDU sprengen? Aber du hast einen Punkt, das stimmt. Jetzt, wo sich die Junge Union so weit aus dem Fenster gehangen hat und es dann am Ende für jeden sichtbar wird, wir verlieren Teile unseres eigenen Fleisches und machen aber mit den Kommunisten, lassen wir uns dann noch Mehrheiten. Ja. Eigentlich war das ja vorher schon, weil die AfD war ja schon Teil des eigenen Fleisches.
In gewissermaßen.
Aber jetzt ist es sogar aus der eigenen CDU-Organisation heraus, nämlich die Jugendorganisation stimmt dagegen und fällt womöglich aus den eigenen Reihen raus. Dafür retten die Kommunisten den Vorschlag. Ja, das ist die Frage. Ist das andererseits haben wir auch in dieser Woche gehabt, willst du bestimmt gleich auch noch ansprechen, gibt es einen neuen Chef der Bundeszentrale für politische Bildung, auch einen absoluten Hardcore-Kommunisten, ne? Einen absoluten Hetzer, ein Linksradikaler, der vom CSU-Innenministerium installiert wird.
Da. Ja, aber das beruht auf einer Absprache, die man vor der Wahl dieses Herren getroffen hat. Also das wird ja in diesem Weltartikel, darf ich diesen Weltartikel ganz kurz zitieren, weil es ist auch interessant, was da für eine Überschrift gewählt worden ist, meine Damen und Herren. Sören, das zeigt, dass wir uns gerade in wirklich ganz dramatischen Umbruchzeiten befinden. Ja, Sören Rix von der SPD. So denkt Deutschlands neuer Chefideologe. Sören Rix fiel bislang durch Hetze gegen rassistische Ressentiments der Union auf. Umso erschütternder, dass CSU-Innenminister Alexander Dobrindt den linken Sozialdemokraten zum Chef der Bundeszentrale für politische Bildung ernennt mit 100 Millionen Euro Etat. Ich finde, das ist, also was der Springer Verlag hier gerade getan hat, das ist episch. Also erst einmal die Bundeszentrale für politische Bildung, eine bis dato eigentlich komplett unverdächtige Institution, auf einmal als bitte? Nein. Ja, also ich sag mal, in den Medien wurde diese
die ist ja schon lange auf genau diese Linie gebürstet.
Natürlich aus unserer Sicht.
Ich kenne die noch, das ist der Segen des Alters, ich kenne die wirklich noch als zurückhaltende, wenn man so will, neutrale, antitotalitäre damals, Informationszentrale, das war ganz gut, das war ja lange vor dem Internet, ne? Da hat man dann zum Beispiel auch Informationen, ich war ja immer so auf der Suche, was gibt's denn mal so anti- oder nicht-mainstreamige Positionen überhaupt in der Politik, ne? Ja, dann hast du dann halt, dann gab es irgendwelche Extremismusbücher der Bundeszentrale, abgesehen vom Verfassungsschutzbericht von Dings, was damals auch noch eine neutrale Behörde war, der Verfassungsschutz. Hast du halt da auch bestimmte Literatur bekommen, wo die alle vorgestellt werden. Sogar ohne so diesen Fanatismus und jetzt unbedingt das losstellen zu wollen und so. Nee, so denkt die DKP, so denkt die NPD und da gibt es solche Gruppen und solche Medien und so. Hast du dann alles bekommen und es gab ja kein Internet und war, ach, interessant, weil es so alles gibt auf der Welt.
Was ich sagen wollte, in den Mainstream.
Diese Schlagzeilenseite, diese woke Ideologie, die da reingekommen ist, das ist wirklich die letzten, seit Merkel, die letzten 10, 15 Jahre, das wurde immer schlimmer.
Hast du ja recht.
Ist jetzt nochmal wieder ein Ticken oder wurde zumindest bestätigt, so diese Schlagseite, durch diesen von der CSU installierten neuen Chef.
Natürlich, was ich sagen wollte, ist, in den Mainstream-Medien galt diese Institution bisher als eigentlich eher unverdächtig. Und dass man jetzt so weit hingeht und den Chef dieser Institution als Chefideologen bezeichnet, das zeigt ja, wie diese Bundeszentrale für politische Bildung jetzt über den Springer Verlag eingeordnet wird. Ich kann mich nicht erinnern, dass der Springer Verlag das vorher schon mal gemacht hat.
Aber da bin ich wieder bei Kaiser. Das ist tatsächlich die Sache, dass der Springer Verlag dazu zu zählen ist mit manchen alternativen Medien, die eben versuchen, da jetzt das Fenster ein Stück weit wieder zu verschieben. Ne? Ja, zu sagen, hier, das geht aber nicht.
Ja,
aber
was genau?
Die Kriege müssen weiter geführt werden, das ist ganz wichtig. Da sind wir sogar noch schlimmer als die Linken. Aber gewisse Sachen müssen wir jetzt mal wieder ein bisschen vernünftig hinrücken. Ne? Ja, und dann geht halt sowas nicht. Die Frage ist nur, das ist das, was die wollen. Da sind wir uns auch alle einig. Springer Verlag und manche Leute vielleicht sogar irgendwo Strategen in der CDU und so weiter, dass man sagt, okay, das geht so nicht weiter, wir müssen da wieder ein bisschen ins Vernünftige hinschieben. Und dann würde eigentlich auch sowas nicht gehen. Aber da sieht man, welche, wie heißt das, des Dings, ich rufe, wen sie da so gerufen haben, wen sie so ins Haus gelassen, die Geister, die sie gerufen haben, die werden sie jetzt nicht, die werden sie jetzt nicht mehr los, die Geister. Ne? Ja. Und diese Geister werden sich auch noch nicht gefallen lassen. Ganz real sitzt dieser Kommunist jetzt an der Stelle. Ganz real sitzen solche Leute im Verfassungsschutz überall an den Schalthebeln der Macht. Die sitzen sogar in der Justiz und so weiter inzwischen ganz weit oben.
Ne? Ja, das werden
gibt's auch dieses berühmte Aussage, dieses Grünen in Berlin. Wir haben alle unsere Leute, die wichtigen Stellen haben wir mit den Posten besetzt. Das
mit
ist alles passiert.
Besetzt,
mit guten Leuten besetzt. Das ist alles passiert. Und ganz real, die werden sich nicht mehr davon vertreiben lassen. Die werden doch jetzt nicht sagen, okay, wir lassen jetzt das Woke, unsere ganzen Anliegen lassen wir weg. Komm, lass mal die CDU in Bedrängnis, wir verschieben das jetzt wieder weg und dann nehmen wir die anderen Teile der AfD, nehmen wir mit ins Spiel. Nee, die sind ja alles Nazis, haben wir da immer gesagt. Und die werden weiter rausgehalten. Und die werden nicht aufgeben. Und die sitzen und die haben wieder einen jetzt neu installiert.
Ja.
So, und das ist halt die Frage. Ist das, es gibt diese Bestrebungen, ne, die wir auch sehen, aber sind die am Ende erfolgreich? Und es spricht einiges dafür. Ja, die gab es auch in Italien und so weiter und die gibt es demnächst auch in Frankreich. Möglicherweise ist dann eben Deutschland doch Nordkorea und hier passiert das alles nicht, diese angedachte Wende, weil man da nicht mehr rauskommt aus dem Spiel, weil das hier alles viel verfestigter ist als woanders.
Ja, und dann stellt sich wieder die Frage der Souveränität, ne?
Was hat das Ausland zu sagen? Ja, aber das ist ja sowieso das Verrückte.
Ja.
Guck mal, jetzt heute wieder, ne? Ja. Oder gestern, die Nachrichten, amerikanischer neuer Friedensplan, im Geheimen mit Russland ausgehandelt. Da flippen doch diese Leute alle aus.
Natürlich.
Weil die alte amerikanische Linie weiterverfolgen, die gar nicht mehr die amerikanische Linie
genau,
ist.
Genau, richtig.
Und da fragt man sich, sind die nicht gebrieft worden? Was passiert da eigentlich gerade, ne? Hat die keiner gebrieft?
Eigentlich müssten wir jetzt schon die neue Ausgabe hochhalten. Da geht's ja um die alternative Atlantikbrücke, ne?
Aber die haben halt noch die alte Atlantikbrücke. Ja. Wobei es gibt ja diese Kräfte auch noch in Amerika. Aber die werden gerade
rasiert.
Rasiert.
Ja.
So, jetzt sitzen die offenbar alle in Berlin und Brüssel.
Ja.
Und offenbar wollen die das Spiel alleine weitermachen, aber die können es nicht weitermachen. Gut, es hat allerdings heute die EU zum ersten Mal gesagt, wir fordern, mit am Verhandlungstisch in der Ukraine zu sitzen.
Ja, die können viel fordern, wenn der Tag lang ist.
Die anderen lachen sich kaputt. Selbst Zelensky hat gesagt, Trump muss das jetzt machen. Von Europäern kein Wort.
Nein.
Aber sie fordern.
Ja, sie fordern, das machen die aber die ganze Zeit. Aber wir sehen ja auch, was aus den Forderungen wird. Daraus werden tolle Bilder von Donald Trump an seinem Desktop, an seinem Schreibtisch mit einer Reihe von Schulkindern, die ihm jetzt dann zuhören dürfen. Und einer Frau von der Leyen, die des Raumes verwiesen wird, weil sie ja überhaupt gar kein Mandat hat, überhaupt irgendetwas mitzuverhandeln. Also insofern die Forderungen, die ich denke, diese Rhetorik, die da von Seiten der EU hinaus posaunt wird, die richtet sich ja tatsächlich nicht an den US-Präsidenten oder an Putin. Nein, die richtet sich natürlich an uns, die Bürger, die den Eindruck behalten sollen, dass diese Institution noch irgendetwas weltpolitisch zu sagen hat. Dem ist aber nicht so. Ich glaube, die Entscheidungen werden längst woanders getroffen und die EU als ja Konstrukt spielt eigentlich weitestgehend keine Rolle mehr.
Ja, das werden die sich ja nicht selbst eingestehen.
Also ich glaube schon, dass denen das sehr, sehr bewusst ist.
Das glaube ich nicht. Das ist eher so ein bisschen wie so kleine Kinder. Ich will aber mitspielen. Ich will aber jetzt mitspielen.
Ja, aber sie sehen doch permanent bei jeder sich bietenden Gelegenheit, wie sie auf die Plätze verwiesen werden.
Dann versuchen sie es halt wieder. Aber sie machen halt weiter und weiter.
Ja, bis der Krug irgendwann einmal bricht.
Und ich vermute, deren Kalkül ist tatsächlich, wir müssen Trump aussitzen und danach ist in Amerika alles wie vorher und dann haben wir unsere besten Freunde wieder damit.
Dann kommt J.D. Vance.
Ja, das ist der Punkt. Ich glaube, wie gesagt, es ist ja so, die werden ja Freunde in Amerika haben, die jetzt alle ein bisschen rasiert wurden. So, und wahrscheinlich sagen die denen auch, wartet mal ab. Wir kommen wieder. Ihr müsst durchhalten. Ihr müsst überwintern und dann kommen wir wieder und dann sind wir wieder gemeinsam.
Ja.
Die alte Transatlantikbrücke.
Ob das funktioniert? Ich weiß es nicht. Ich meine, es ist ein optimistischer Plan seitens der EU-Kraten, aber vielleicht auch ein Stück weit unrealistisch. Ich weiß es nicht. Wir werden das beobachten. Ne? Also es ist ja, wie gesagt, viel, viel, viel Spannendes zu beobachten diesbezüglich. So, und wie gesagt, wir haben, wie du gerade angesprochen hast, also wie die Bild-Zeitung darüber jetzt eben gerade berichtet hat, hier dieser Geheimplan von Trump, was der da so im Geheimen ausbaldowert hat. Ich meine, letzten Endes geht es da, also so wie es jetzt die Bild-Zeitung dargestellt hat, es geht quasi um die Quasi-Kapitulation der Ukraine.
Ja,
also
die sind am Ende.
Die Armee soll irgendwie halbiert werden. Ja, also das ist mal eine krasse Auflage.
Ich meine, in einem haben sie recht, das ist sozusagen, ja, die Russen bekommen ihre Forderungen erfüllt. So, das wird alles abgetrennt, sogar noch ein bisschen mehr, weil das würden sie sowieso gewinnen, die natürlich sind am Ende.
Ja.
So ein bisschen mehr und der Rest wird ein bisschen entmilitarisiert und wird heruntergefahren. Mhm.
So, und dann haben wir auf einmal eine ganz...
Dafür haben wir den Krieg ja geführt.
Ne? Und dann das war doch ganz klar. Warum? Dann haben wir eine vollkommen neue außenpolitische Situation, sobald dieser Krieg dann beendet ist. Hast du das mitgekriegt, dass der Döpfner mit dem Orban ein Interview geführt hat?
Ja, aber tatsächlich habe ich die Inhalte nicht mitbekommen.
Also ich sag mal, Orban hat sich erst einmal spannend, dass Döpfner überhaupt dieses Interview führt mit Orban, mit der Persona non grata, ja. Also der dann auch noch wirklich zu Wort gekommen ist, der dann auch wirklich ganz, ganz interessante Sachen gesagt hat, der auch, das fand ich sehr, also ich habe das ganze Interview leider auch nicht mitbekommen, sondern leider nur Ausschnitte, aber ich fand hier zum Beispiel diese Einordnung, die er da gegeben hat, ziemlich interessant. Also Orban als Regierungschef von Ungarn, der hat natürlich eine völlig andere Perspektive auf die Welt, wie jetzt, weiß ich nicht, so ein deutscher Bundeskanzler. Also Orban hat gesagt, ja, also unsere Welt besteht aus einem Dreieck. Moskau, Istanbul, Berlin. So, und über diese drei Achsen entscheidet sich, ja, ich sag mal, unsere Sicherheitsarchitektur.
Von Ungarn.
Von Ungarn, genau. Ja. Und die haben natürlich vornehmlich ihre Interessen im Blick, auch wenn sie EU-Mitglied sind. So, und hat dann eben auch gesagt, also uns ist daran gelegen, dass die Verhältnisse zwischen Berlin und Moskau in Anführungsstrichen normal sind, genauso wie sie zwischen Berlin und Istanbul normal sind und idealerweise auch zwischen Moskau und Istanbul normal sein sollten, weil sobald es zu einem Konflikt kommt, ja, dann ist Ungarn immer direkt tangiert, ja, über diese eine Tangente, in der sie da drin sitzt, in diesem Dreieck. Und er hat dann eben auch zu verstehen gegeben, wie naiv EU-Politiker oder jetzt auch deutsche Politiker mit diesem Konflikt eigentlich umgehen, nach dem Motto, wenn dieser Krieg jetzt, ich sag mal, von Seiten der Ukraine gewonnen werden würde, dann bildet man sich irgendwie ein, ja, dann wäre Russland ja weg. Ja,
Russland soll geschwächt werden.
So,
ne? Russland soll massiv geschwächt werden.
So wie ich das jetzt verstanden habe, und den Eindruck muss man ja auch gewinnen, ist eben dieser Horizont, den deutsche Politiker oder EU-Politiker tatsächlich haben, wirklich überaus beschränkt. Ja, also man denkt wirklich für keine 5 Meter, ja, also was darüber hinaus geschieht, keine Ahnung. So jedenfalls, er unterstellt eben, wie gesagt, den EU-Politikern, den deutschen Politikern, die eben an diesem Krieg, an diesem Konflikt so unbedingt festhalten wollen, so eine gewisse Naivität, wie schon gesagt. und eben auch...
Aber ja. Weißt du was, auch da sind das, glaube ich, die Geister, die ich rief, werde ich nicht mehr los. Die haben irgendwann, nachdem dieser Krieg oder wie dieser Krieg angefangen hat, tauchten ja auch neue Figuren auf. Ne? Mhm. Also A, wurde der Springer Verlag und nach diese alternativen Medien wie aufgezählt, wurden auf einmal zu so Frontkämpfern. Ne? Boah, jetzt alles gegen Russland und so weiter und super Propagandisten.
Ja.
Und dann tauchten aber auch im politischen Spiel auf einmal Leute auf. Strack Zimmermann war vorher so eine Lokaltante hier in Düsseldorf, die eigentlich schon nur Gespött der Leute war. Muss mal Carlos fragen, der kann einiges über die erzählen. So. Auf einmal tauchte so eine Strack-Zimmermann auf oder hier dieser, wie heißt der von der CDU, der hier Kiesewetter oder so, ne? Solche Leute, die gab's vorher gar nicht. Die tauchten auf einmal auf und waren die Scharfmacher und wurden genau dafür installiert. Und die kläffen natürlich jetzt auch weiter. So, du kriegst das nicht mehr zurückgefahren. Wie gesagt, ich frage mich die ganze Zeit, auch im Springer Verlag, wobei das ist das erste Mal, wo du jetzt sagst, Döpfner könnte eine ganz interessante Sache sein, wenn er sich mit Orban unterhält. Ja, ist ein interessanter Punkt. Vielleicht hat dem doch mal jemand, vielleicht hat wenigstens mal beim Döpfner jemand angerufen. Hör mal wieder rauskommen da.
Ja.
Hallo? Hier tut sich gerade was weltpolitisch.
Ne? Ja, natürlich. Und ich denke, dass... das ist eben auch der Fall. Also es tut sich gerade weltpolitisch etwas. Wir befinden uns gerade in einer Umbruchphase und unsere Regierenden haben eben ihre Schwierigkeiten, damit umzugehen.
Ja.
So, andererseits, du darfst nie vergessen, wie kurz tatsächlich das Kurzzeitgedächtnis des Wählers ist. Das wissen Politiker sehr genau. Politiker haben absolut wissen genau, okay, der durchschnittliche Wähler hat eben ein Erinnerungsvermögen von einem, weiß ich nicht, Goldfisch. Ja, so das, was heute zählt, das ist morgen Vergangenheit. So, und übermorgen ist das schon längst Geschichte. So, und ich glaube auch unsere Politiker, ich muss das eigentlich immer in Anführungsstriche setzen, genauso wie unsere Demokratie, unsere Politiker werden an einem bestimmten Zeitpunkt ja schlicht und ergreifend ein anderes Thema suchen, werden ein anderes Thema bedienen, werden dieses Thema nicht mehr beackern, es wird dann einfach Schweigen im Walde herrschen. Es ist ja eigentlich jetzt schon fast so, wenn wir auf die Ukraine blicken. Wir erinnern uns vor, ich glaube, einem halben Jahr oder vor einem Jahr, da war die Bild-Zeitung jeden Tag voll davon, von, weiß ich nicht, Frontberichten, von irgendwelchen russischen Panzern, die in die Luft geflogen sind, von irgendwelchen Drohnen, Fabriken und, hast du nicht gesehen, erinnerst du dich noch an dieses grandiose Geheimdienstspektakel mit dem Angriff der Drohnen auf diese Luftstützpunkte der Russen. Es ist Geschichte. Niemanden interessiert das mehr. So, die Ukraine taucht heute nicht mehr auf im alltäglichen Geschehen. Was jetzt allerdings so hier und da jetzt mal eingestreut wird, ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, die Korruptionsskandale,
ja.
So Korruptionsskandale, irgendwelche goldenen Toiletten von irgendwelchen Verteidigungsministern.
Wer hätte das gedacht, dass in der Ukraine Korruption gibt?
Total überrascht, wo das ganze Geld geblieben ist. Also, und das hat übrigens auch Orban in dem Interview angesprochen. Also er möchte doch eigentlich jetzt nur wissen, wo denn diese 185 Milliarden geblieben sind, die in diesen Krieg mittlerweile geflossen sind. Es ist nicht mehr darstellbar. So, und man, ne, das wird dann jetzt so ein bisschen hochgekocht und ich sag mal, wenn du solche Themen bedienst, dann sind die Positionen von gestern eben vergessen. Das ist genauso wie Friedrich Merz. Ja, Friedrich Merz ist das beste Beispiel. Ne? Friedrich Merz, was hat er gemacht? Er hat noch im Dezember, was hat er da nicht alles gepredigt? Ja, die Schuldenbremse, muss doch halten, die Schuldenbremse. Und dann bricht er mal eben hier so mehr oder weniger die Verfassung und haut dann eben eine Billion raus.
Weißt du, was
das
war ja wieder eine Grüne dann hinterher gesagt, ich glaube Hofreiter war es, dann gesagt hat, das war vorher schon eine Absprache.
Ja, natürlich.
Ne? So, also der hat wirklich kackendreist den ganzen Wahlkampf über gelogen. Muss man auch erstmal bringen in der Form. Ja, aber auch da, guck mal, du kriegst es ja teilweise gar nicht mehr so schnell zurück umgebogen. Die wollen jetzt den Wehrzwang wieder einführen. Meinst du, der kommt nicht?
Dann tun sie jetzt alles dafür. Doch, tatsächlich. Ja? Ich glaube an diesem Wehrzwang, dieser Wehrzwang, der wird kommen, der wird auch mit der AfD kommen, davon gehe ich aus. Allerdings, da denke ich jetzt mal so ein bisschen weiter, das hat jetzt mit diesem Krieg an und für sich nichts zu tun, glaube ich. Also dieser Wehrzwang, der soll jetzt eben kommen. Also ich glaube tatsächlich auch, die Bundeswehr, die soll aufgerüstet werden. Also hier sollen wieder Gelder fließen in die deutsche Industrie, finanziert vom deutschen Steuerzahler. Das ist aber für die Zeit danach. Also es wird, wie gesagt, so einen gewissen Umbruch geben. Wir wissen, oder zumindest vermute ich, mit der AfD wird natürlich so ein gewisser Umbruch kommen. Also es werden gewisse Themen komplett abrasiert werden, so wie es jetzt in den Vereinigten Staaten auch der Fall ist. Also dieser ganze Vokismus-Popismus-Quatsch, der wird komplett verschwinden. Auch die Finanzierung von diversen NGOs wird komplett verschwinden. Und ich glaube,
das ist halt, da glaube ich jetzt mehr und mehr, wie die das gesagt haben, wenn er sich denn verschwinden lässt. Und ich glaube, der wird sich wehren und der wird in Deutschland nicht verschwinden.
Nein, da gibt's nichts zu wehren. Und wenn du diesen Leuten das Geld wegnimmst, dann haben die nichts mehr.
Ja, eben. Und deswegen werden die aber auch alles dafür tun, das Geld zu behalten.
Was könnten die denn tun? Was wäre denn?
Bisher haben sie es doch auch geschafft.
Gewalt? Also, Gewalt, ich mein, das würde unter, der AfD sogar
unter
noch
Ministerin Karin Prien wurden diese Töpfe sogar noch ausgebaut. Da hat man gedacht, da kommt ein Merz.
Die Dame,
der hat auch vorher unter anderem gesagt, das wird alles rasiert. Ja, hat angedeutet und hat diesen berühmten Fragenkatalog gestellt. Nach der Wahl von Fragen keine Spur und alles wurde nochmal aufgestockt.
Wir sprechen ja gar nicht von Merz und den Versprechungen. Ich rede ja nur davon, dass wir uns in einer, wie gesagt, Umbruchzeit befinden, in der eben dieses
System. Glaube ich auch, die Welt ist im Umbruch.
Ja, aber auch.
Aber Deutschland?
Auch Deutschland.
Das ist halt die Frage.
Deutschland wird es hundertprozentig erfassen. Und ich sage ja die ganze Zeit, der Umbruch, den wir erfahren werden, der wird auf der politischen Bühne, also auf diesen Brettern, die die Welt bedeuten. Ich spreche hier bewusst von Bühne. Ja. Ich habe es, glaube ich, auch in meinen beiden Artikeln so oder in einem der Artikel so genannt. Die Bühne, die uns präsentiert wird, die wird komplett umgestaltet. Also ich gehe davon aus, dass sie komplett umgestaltet wird, allerdings nur, um das System als Ganzes irgendwie noch aufrechterhalten zu können. So, und da wird die AfD mit Sicherheit eine gewisse Rolle spielen, also sogar die entscheidende Rolle spielen. Mhm. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass das Geld, das der Staat jetzt noch, ich sag mal, in diese NGOs pumpt, die werden dann eben woanders reinfließen.
Ich verstehe nur nicht, sehe ich alles genau so, ne? Nur, wie gesagt, da muss halt die AfD, was wir immer gesagt haben, muss außenpolitisch auf Linie sein, Außenpolitik matters.
Ja, aber was
wird so, muss sie auf Linie sein.
Was ist
sie
denn
auch
jetzt
schon weitgehend
was ist
auf Linie.
Denn, was
nur
ist
der
denn?
Witz ist ja, diese auch bei uns die Alternativmedien und der Springer Verlag tun so, als ob die wichtigste Entscheidungsfrage für die AfD ist die Position zum Ukraine-Krieg.
Ja, das spielt.
Und das ist doch irre irgendwie. Wie gesagt, hat die keiner gebrieft. Merken die gar nicht, was hier los ist.
Ich glaube, die hat diesbezüglich.
Oder haben wir vielleicht falsche Vorstellungen?
Ich weiß es nicht. Also ich gehe felsenfest davon aus, dass dieser Ukraine-Konflikt in relativ kurzer Zeit irgendwann einmal zu einem Ende kommen wird. Also ich glaube, dass der Ukraine-Krieg diese Legislaturperiode, solange sie dauern mag, nicht überdauern wird.
Ja.
Also in dieser Legislaturperiode, ob sie jetzt ein oder zwei oder drei Jahre noch dauern sollte, wird dieser Konflikt beendet sein. Und wir sehen ja, sagen wir mal, mit Blick auf die USA, in welche Richtung es denn gehen soll. So, und Trump signalisiert da ja sehr, sehr deutlich, ja, es soll zu einer wieder Annäherung zu Russland kommen. Man möchte zusammenarbeiten. Wir wissen, auch die Wirtschaft.
Aber betrifft das auch die Europäer oder ist das nur die neue Freundschaft der Amerikaner zu Russland? Das ist die Frage. Guck mal, also Politik benötigt Feindbilder, das wissen wir auch. Ne? Die arbeiten immer mit Feindbildern, immer mit Ängsten und mit Gefahren. Und so. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig, das steht ganz vorne. Trump hat das Feindbild rumgedreht. In Amerika das Feindbild sind jetzt die Linken.
Ja.
Ne? Das ist Wokistan und Links.
Ja.
Glaubst du, dass es hier zu drehen? Und du glaubst, glaube ich, dass es hier auch zu drehen. Die Frage ist, möglicherweise lässt sich das hier nicht drehen und die brauchen die alten Feindbilder. Also schließen womöglich die Amerikaner Frieden mit Russland, machen den mit denen handeln, während bei uns weiter diese Linie gefahren wird. Wir sind aber bedroht von den Russen. Und dann wird sich nach wie vor nicht mit Putin unterhalten, weil da macht ja auch kein Europäer überhaupt jegliche Anstalt, mal mit dem zu reden.
Das hängt ja davon ab.
Solche Diplomatie gibt es ja gar nicht mehr.
Ich sag ja immer noch, also die AfD wird diesbezüglich und genau deswegen installiert. Was sehen wir denn?
Nee, die fordern dass die AfD vorher rein wird, bevor sie kommen kann.
Ich glaube, da ist die. Ich widerspreche dir, du merkst. Also deswegen halte ich diese Interpretation auch vielleicht für ein Stück weit fehlerhaft. Ich glaube, wenn wir es denn jetzt, also wenn wir mit den Beobachtungen richtig liegen, dann sehen wir ja, die AfD, die wird natürlich eingenordet. Nee, die muss ja gar nicht eingenordet werden. Die Beziehungen zur jetzigen Administration, die sind ja ausgezeichnet, ja. Man besucht sich ja quasi täglich, ja. Es wird in den USA die AfD wirklich aufgebaut. Ja, ich hatte es in meinem Artikel beschrieben. Das ist hier der Underdog, den es von Seiten der USA emotional mindestens zu unterstützen gilt. Alice Weidel, wir hatten es gesagt, die wird 100%, ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Alice Weidel eine ganz entscheidende Rolle spielen wird in den nächsten Jahren. Wie gesagt, also die Freundschaft zu den Amerikanern, die soll forciert werden. Und ich glaube, das wird natürlich gewisse Kreise in der AfD ein Stück weit stören. Ne? Also die jetzt sagen so, nein, also wir müssen jetzt, ich weiß nicht, da gibt's ja die Leute, die eben, ich sag mal so, sich eine, ja, weiß ich nicht, so eine gewisse Distanz zur USA wünschen. Und ich glaube, die Leute gilt es dann vielleicht auch so ein Stück weit auszusehen. Also ich denke, die Nähe zur USA, die soll hergestellt werden. Und ich denke auch, dass, wenn wir es ja jetzt schon sehen, also wenn wir richtig liegen mit der Beobachtung, dass die Verhältnisse, also dass das Verhältnis zwischen AfD und der jetzigen US-Administration doch eigentlich ziemlich gut ist. Und wir dann gleichzeitig auch sehen, dass ja von der AfD immer und immer wieder verlangt wird, ja, man muss doch mit den Russen wieder ins Gespräch kommen. Ja, ich glaube, dass das schon auch entsprechend abgesprochen ist.
Von wem wird das verlangt?
Von der AfD? Nein, die AfD bemüht sich doch. Die AfD bemüht sich
ja,
doch.
Ja, und genau das soll ja abrasiert werden. Das soll ja
Igitt das sein. Das denke ich eben nicht. Also ich denke, dass dieses, ja, ich meine, die AfD geht da ja doch relativ offensiv vor. Also der eine mehr, der andere weniger. Aber ich glaube, so in der AfD ist das doch mehr oder weniger Konsens, dass man sagt, okay, also Chrupalla äußert sich ja diesbezüglich immer relativ eindeutig. Er sagt ja selber, oder auch hier dieser Frohnmeier hat es jetzt bei Maischberger sehr, sehr deutlich gesagt. Er hat eigentlich, im Prinzip hat er nur gesagt, ja, Leute, wir haben Diplomaten. Und Diplomaten haben eben den Auftrag, auch in Spannungsfällen, auch in Konfliktfällen, miteinander, auch mit den Russen zu reden. Ja, wir erinnern uns
an den... Was machen unsere Diplomaten ja nicht?
Unsere Diplomaten, pass auf, die von der EU.
Ja. Guck dir diese Kalas an. Die ist ja keine Diplomatin. Ja,
genau. Und das, aber du merkst schon, die AfD verlangt das. Die AfD verlangt danach, dass wenigstens dieser Gesprächskanal wieder aufgemacht wird.
Schreit Nius, schreit Apollo und so weiter. Die sagen, das dürft ihr aber nicht mehr machen. Und ja,
vielleicht haben sie den Knall noch nicht gehört, aber ich denke...
Ja, das ist es ja gerade. Ist doch so schizophren.
Ja, natürlich ist das schizophren.
Von welchem Bündnis mit Amerika sprechen die denn?
Ja, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es ja nicht. Vielleicht liegen die einfach falsch. Kann doch sein.
Wie gesagt, entweder liegen wir falsch oder die liegen falsch.
Also ich denke, ich liege richtig. Ja. Dunning-Krüger-Effekt. Ich halte mich immer für klüger als der Rest der Welt. Nee, ich weiß es nicht. Also ich denke, es deutet für mich einiges darauf hin, dass eben, wie gesagt, diese Nähe zu der AfD, zu der USA eben auch die Nähe der AfD zur jetzigen US-Administration deutet für mich darauf hin, dass eben auch abgesprochen worden ist, beziehungsweise dass man sich diesbezüglich verständigt hat, dass Deutschland in einer vielleicht nicht mehr allzu fernen Zukunft doch wieder in irgendeiner Art und Weise mit Russland ins Gespräch kommen sollte. Also diese totale Vollblockade, die jetzt gerade unsere EU-Politiker und unsere deutschen Politiker fahren, die wird abrasiert.
Aber ist das Interesse der Amerikaner, auch der neuen Administration, dass die Deutschen mit Russland ins Gespräch kommen? Oder sind die da nicht vielleicht auch ganz froh, wenn der Faden abgeschnitten ist?
Wenn ich jetzt richtig liege, so und es geht ja meistens nur ums Geld. Ne? Es geht immer nur um Geld. So, und wenn es denn jetzt tatsächlich eine Tatsache ist, dass US-amerikanische Konzerne mit russischen Konzernen über die Förderung von russischen Ressourcen sprechen und verhandeln, die dann in die EU gelenkt werden sollen, ja, dann spricht eigentlich relativ viel dafür, dass doch dann dieser Gesprächskanal wieder geöffnet werden soll. Also ich könnte mir vorstellen, dass die EU vielleicht wieder auf diesen Trichter gebracht werden soll, doch wieder russische Ressourcen zu beziehen.
Ja, wenn die Amerikaner sagen, ist doch super, wenn McDonald's wieder in Moskau aufmacht, aber Mercedes nicht. Höchstens vielleicht mal ein General Motors.
Also du glaubst, dass die US-Amerikaner Europa wirtschaftlich quasi in die Knie zwingen wollen. Ja, dann hast
in
du
beiden
aber,
Teilen machen
ja,
sie das ja.
Das ist natürlich schön und gut, aber dann hast du immer noch die USA gegen den Rest der Welt, gegen die BRICS-Staaten, wir haben darüber gesprochen, die da versuchen, den Dollar platt zu machen. So. Und ich glaube schon, dass die US-Amerikaner wissen, wenn sie den Dollar retten wollen, dann sind sie natürlich selbstverständlich auch auf die Europäer. als Handelspartner angewiesen mit, ich weiß nicht, 450 Millionen Bewohnern. Noch wirtschaftlich relativ stark, wenn du Europa.
Aber im freien Fall gerade.
Im freien Fall, ja, ja, natürlich, aber das haben die Europäer sich, glaube ich, selbst zu verdanken. So, und ich glaube, es liegt nicht im Interesse der US-Amerikaner, Deutschland jetzt in Grund und Boden platt zu machen, ganz im Gegenteil, beziehungsweise Europa in Grund und Boden platt zu machen. Was ich allerdings glaube, ich könnte mir gut vorstellen, dass eben deren Kampf gegen Links und gegen Wokismus und gegen Kommunismus und so weiter sich natürlich auf die Administrationen ausdehnen wird. Da bin ich voll bei dir. So, aber dass es letzten Endes darum geht, hier eine riesengroße Ackerfläche zu machen, das sehe ich eher nicht. Also glaube ich auch nicht. Ich meine, vielleicht irre ich mich, ne? Aber
ja, ist die Frage.
Schweigen im Walde.
Wie gesagt, irgendwas scheint mir hier zu fehlen, was vielleicht wir alle nicht sehen, ne? Du nicht, ja. Und ich nicht und auch diese Leute bei Nius und Springer Verlag nicht.
Ja. Ja, weil, natürlich. Wir versuchen uns
ist so ganz nicht erklärbar, ne?
Natürlich nicht, aber wir versuchen ja uns an diesen Fragmenten, die uns geboten werden, irgendwie auch nur ansatzweise, ne, wir setzen uns den Aluhut auf und versuchen das dann irgendwie zusammenzupuzzeln. So, und mein Puzzle ergibt eben das Bild, dass die US-Administration es darauf, naja, abgesehen hat, mit dieser EU nichts mehr zu tun haben zu wollen. Aber ich glaube, da geht es dann mehr oder weniger um diese Strukturen, die eben doch sehr eng verbandelt sind mit den feindlichen Strukturen in den USA. Die will man zusätzlich schwächen, ne? Also wenn man die lässt, ja, dann haben ja auch die feindlichen Strukturen in den USA immer noch so ein bisschen Unterstützung da, ne? Mhm. Verstehst du, was ich meine? Ja, und wie gesagt, dass man jetzt doch sehr intensiv damit bemüht ist, die AfD groß werden zu lassen hier in Deutschland, das ist, glaube ich, so die einzige Erklärung, die ich habe. Also man braucht jetzt hier im Prinzip ja Bodentruppen in Deutschland, in Europa, damit deren Interessen hier in Deutschland und Europa dann entsprechend ja ausgelebt werden. Und welche Interessen könnten das sein? So, und da sprachen wir ja davon. Also ich denke, Rohstoffe, ne? Ich glaube, die US-Amerikaner wollen halt auch mit Rohstoffen Geld verdienen. Ja, ich glaube schon, dass denen das gegen den Strich gegangen ist, dass Nord Stream 2 Europa beziehungsweise Deutschland und Europa hätte ja wirklich versorgen können mit richtig billigem Gas. Das war denen schon so ein bisschen ein Dorn im Auge. Da haben die sich gedacht, so ja, also ja, eigentlich.
Wer hat's denn gesprengt?
Also ja. Eigentlich haben sie sich gedacht, also so ein bisschen würden wir doch gerne mitverdienen. Ja, also ja, so, ne, da wollen wir mitverdienen. So, und dann, ja, dann hatten wir ja den Zollstreit. Ja, weswegen hatten wir den Zollstreit? So, Trump hat es, glaube ich, relativ, ja, deutlich gemacht, es geht ihm ja nicht darum, dass das, nicht vornehmlich darum, dass das die Europäer Zölle auf US-amerikanische Produkte verlangen, sondern dass die Europäer US-amerikanische Produkte gar nicht erst einführen lassen, weil Regulierungen, ja, die Produkte darfst du ja gar nicht verkaufen, die dort produziert werden, weil irgendwelche Dinge nicht erfüllt worden sind. So, das will der natürlich rasieren. Das ist sein Interesse. Er braucht Europa als Exportnation und zwar so, dass es den US-Amerikanern auch etwas bringt, ohne dass sie sich jetzt hier, weiß ich nicht, ein Bein ausreißen müssen, um Regulierung A, B, C und Y erfüllen zu müssen.
Gut, er will auch letztendlich Amerika reindustrialisieren, ne? Die Industrie zurückholen, die abgewandert war. Ob das am Ende erfolgreich ist, werden wir auch sehen.
Ja. Aber ja, dann hast du ganz viel Industrie in Amerika und wo sollst du es dann exportieren? Na, also ich denke schon, dass wenn man das jetzt mal so ein bisschen im Hinterkopf hat, ich denke schon, dass die Vereinigten Staaten jetzt eher in China so den Endgegner sehen.
Ja, ja,
so,
klar. Und, deswegen, das ist ja genau der Punkt. Deswegen hat das den Leuten hier diesen Super-Amerika-Freund, hat denen das keiner gesagt. Gerade im amerikanischen Interesse ist es, Russland wieder aus der Umklammerung von China herauszukommen. Ja, aber ja, denen absolut. Sagt das keiner.
Ja, ich weiß, keine Ahnung, vielleicht denken die ja auch nicht weiter. Also es ist eigentlich das, was permanent gesagt wird. Also Donald Trump sieht in China eigentlich den größeren Feind und weiß genau, also du wirst China nicht bekämpfen können, wenn du Russland in den Armen von China hast. So, und da geht es eben, wie gesagt, auch wieder um Rohstoffe. Wohin fließen die Rohstoffe, die günstigen Rohstoffe? Möchte er die günstigen Rohstoffe in China sehen? Also da landen die nämlich, wenn sie nicht in Europa landen. So, und ja, zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen, mit US-amerikanischen Industrieanlagen in Russland und dann auch so einem gewissen Anteil, fließen dann die Gase und Öle wieder hier hin und dann wird auch aufgeräumt mit dem Klimawandel. Klimawandel wird auch abgeräumt, soll ja auch abgeräumt werden. Die Leute sollen hier wieder V8 fahren. Ja, und es sollen wieder, guck mal hier, so.
Jetzt fällt mir gerade noch ein Punkt ein, wo ich nochmal hier wieder an Benedikt Kaiser vom Ausgangspunkt denke. Ne? Ja. Die sagen natürlich, auch ein Teil dieser Agenda, der durchgedrückt werden soll, auch in der AfD und sozusagen, damit die mit an die Macht gezogen werden, ist auch tatsächlich in deren Sinne das Marktradikale, sagen wir mal das Pro-Marktwirtschaftliche.
Ja, hundertprozentig.
Ne? Und ja, da haben sie sogar recht, ne, weil auch Milei, haben wir ja auch schon oft hier gesagt, ne, Milei ist hier Vorarbeiter in Argentinien. Es geht auch darum, den Sozialstaat zu rasieren.
Ja, und das ist super.
Das ist super, klar.
Da freuen wir uns.
Das ist super, da freuen wir uns, ja.
Weil wir hassen ja arme Menschen. Das war ein Scherz.
Ja, es geht eben darum, den von Grund auf zutiefst asozialen Sozialstaat zu rasieren.
Genau,
ne?
Genau. Das wird passieren.
Ja, das ist genau. Und das ist Teil der Agenda, da stimme ich zu, nur das sehen wir halt positiv. Ne?
Wir sehen das positiv, ein Benedikt Kaiser sieht das natürlich negativ, ne? ein Sozialpatriot.
Und das haben sie auch gesagt, die arbeiten natürlich damit, auch jetzt so als Lockmittel bei der AfD, dann bist du mal auf Seiten der Sieger. Wenn du das mitmachst und so, dann bist du jetzt mal auf Seiten der Sieger, so wie Milei und so, sind wir auch mal auf Seiten der Sieger. Ne?
Ich glaube, Alice Weidel wurde aufgebaut die letzten 10 Jahre, genau für diese Rolle, die sie da einnimmt.
Andererseits soll natürlich von gewissen Eliten ausgesehen der Sozialstaat nur so weit rasiert werden, bis der Staat wieder einigermaßen handlungsfähig ist, weil so geht es nicht weiter. Das sieht ja jeder. Ne? Das ist ja der intelligentere Teil des Staates weiß alles über seine Verhältnisse gelebt hat. Also muss das wieder gekürzt werden, wie schon damals Thatcher. Ne? Zip, und dann kann der Sozialismus wieder grassieren. Insofern kann ich den Benedikt Kaiser trösten. Er kann seine sozialistischen Dinge dann kann er hinterher wieder rauspacken, wenn Liberale dafür gesorgt haben, dass es wieder funktioniert.
Ja, aber wobei ich da so ein bisschen skeptisch bin. Also das wird so, wie es bisher funktioniert hat, nicht mehr funktionieren können. Einzig und allein aufgrund des demografischen Wandels, den wir jetzt gerade erleben und in den wir jetzt gerade noch voll reinfahren werden. Das wird andere Lösungen brauchen. Das wird eben wirklich tatsächlich sehr, sehr marktradikale Lösungen bedürfen, damit die Wirtschaft hier wirklich durch die, wenn du so willst, Decke geht, damit hier wirklich noch die Rentner, die es dann gibt, und zwar im Übermaß, damit die wirklich noch versorgt werden können. Weil irgendwie werden die versorgt werden müssen, vielleicht auf einem etwas niedrigeren Niveau. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, dass man irgendwann einmal hingeht und tatsächlich hier diese das ist vielleicht noch komplett unvorstellbar. Weißt du, das ist vielleicht noch komplett unvorstellbar, aber dass man hier diese Beamtengeschichte so komplett abschafft. Das ist so ein Anachronismus.
Weißt du, wie der Sozialismus mit dem demografischen Problem umgeht? Methode Kessler-Zwillinge.
Ja, genau. Brutal, ne?
Boah. Und das kommt, 100%.
Ja, das ist ja schon da.
Das ist der typisch sozialistische Weg zu diesen Fragen.
Ja, aber ich denke ja nicht, dass die Sozialisten diesbezüglich die Entscheidungsgewalt behalten werden. Ich denke schon, dass das enden wird.
Der Sozialismus wird nie enden. Ne? Das ist halt der Teil der Menschheitsgeschichte und offenbar auch Teil der so eine anthropologische Grundkonstante ist das irgendwie, die immer wieder kommt. Ne? So, das ist halt das Böse in uns.
Ja.
es kommt halt auch immer wieder. Es ist immer wieder eine Versuchung.
Wir erleben es ja aber auch immer wieder. Es ist ja Geschichte. Ein Auf und Ab, Auf und Ab. Alles wabert, alles ist im Fluss. Nichts ist beständig.
Jetzt,
ja. Ne? Ja, jetzt ist Jahreszeitenwechsel. Aber ich glaube,
das ist Jahreszeitenwechsel.
Und Jahreszeitenwechsel ist ja, meine Theorie ist ja die, dass die schlechten Zeiten 1990 angefangen haben. Wir sind gerade eigentlich in den schlechten Zeiten am Ende dieser schlechten Zeiten. Wendejahre. Bis in die 80er Jahre. Ich sah es dir, in den 80er Jahren.
Aber das ist doch jetzt schlechte Leute produzieren schlechte Zeiten, ne?
Gute Zeiten produzieren schlechte Leute, schlechte gute Leute produzieren schlechte Zeiten.
Schlechte Zeiten produzieren gute Leute.
Und gute Leute produzieren wieder gute Zeiten. So, und ich glaube,
also, die schlechten Leute sieht man ja alle noch.
Die sind alle da, alle noch oben aufgereiht.
Ja,
ne? und wir sehen auch die schlechten Zeiten.
Und mehr in den freien Fall mit den schlechten Zeiten.
Wobei ich sehe das halt tatsächlich schon etwas länger. Wenn du siehst, wie sich die Bundesrepublik entwickelt hat, so nehmen wir mal Stunde 0, 45 bis Ende der 80er Jahre. Das war ein Aufblühen, ne? Also ein Aufblühen ohne Ende. Ja, die 80er Jahre, ich sag immer noch die 80er Jahre,
das war damals die erste Politikergeneration. Das waren ja wirklich gute, gestählte Leute, ne?
Das waren noch
gestählte Leute.
Die Leute, die haben eben noch den Hunger miterlebt, die wussten noch, wie es ist, wenn der eigene
Bruder. Was waren das für Kaliber, ne? Wenn du die siehst, allein Aufnahmen davon.
Die wussten, was noch ein Krieg ist, ja? Also die haben dann auch
immer wieder betont, aus dem Krieg.
Die kamen in den 80er Jahren.
Achso, ich weiß, die 50er, 60er. Jahre.
Da
war es ja schon ein bisschen schlechter,
aber
da waren die guten Zeiten noch. Ne? Die guten Zeiten,
die guten Zeiten fingen ja gewissermaßen in den, sag ich mal, Anfang 50er Jahren an. So, du hattest.
Nee, da waren ja die guten, starken Leute, die erst dafür, da wurde ja, das Wirtschaftswunder wurde ja erst geschaffen in den 50er Jahren.
Ja, richtig, aber da fingen die guten Zeiten doch schon an. Da war doch.
Ja, noch nicht so wirklich.
Der
Tanz auf den guten Zeiten war 70er, 80er Jahre. Du musst dir die Bilder angucken.
60er?
Diese bunten Leute und so. Ja.
50er? Also, 50er, ich sag, 60er Moment, war in den noch 50er. Aufbau. Ja, aber der Aufbau ist doch nicht Bestandteil der schlechten Zeiten.
Nein, das war aber von den guten Leuten, die dafür gesorgt haben, dass aufgebaut wurde.
Ja, so. Richtig.
Und dann hat man sozusagen diese guten Zeiten genossen. Das waren die nächsten 20 Jahre, 70er, 80er, grob gesehen, vielleicht 90er noch so. Und dann kamen die schlechten Leute.
Mit den schlechten Zeiten.
Und danach die schlechten Zeiten, ja.
So, wir haben, also, nur noch mal, um hier diese Einkategorisierung zu machen. Die guten Zeiten fingen tatsächlich auch an. Also die guten Zeiten fingen schon in den 50er Jahren an. Also wir hatten die 50er, 60er, 70er, 80er.
Das war die Aufbauphase.
Das war sowohl die Aufbauphase als auch die Genussphase, die wir erlebt haben.
Und Genussphase war 70er, 80er.
Ja, genau, richtig. Genau. Gute Zeiten. So, und dann kam die Wende. Es heißt ja auch schon, die Wende. Ja, genau. Und die Wende fing mit den 90er Jahren an. Und ich sage dir, in den 90er Jahren fing es an, bergab zu gehen. Da wird es natürlich nicht von heute auf morgen schlechter. Aber mit der Übernahme der Bundesrepublik Deutschland durch die DDR hat es angefangen, wirklich, wirklich mies zu werden. Und es wurde mieser und mieser.
Ja, vor allem war erstmal nochmal so ein letzter Scheinaufschwung durch den Fall der Mauer, dadurch, dass neue Märkte eröffnet wurden und so weiter. Plötzlich waren neue Märkte da überall in ganz Osteuropa, in Deutschland speziell auch mit dem gesamten Osten. Ne? Ja, aber das war so eine Scheinblüte war das nochmal.
Genau, und die Scheinblüte, die zog sich dann hin und wir sind jetzt, wie lange ist es her, 35 Jahre dieser Wende und wir sind jetzt.
Aber jetzt sind wir im freien Fall.
Wir sind im freien Fall.
Du hast recht, ich weiß nicht, wie lang zurück. Irgendwann fing es an, dass es langsam dann so ging, bergab. Und das war noch am Anfang ganz langsam, sodass selbst wir das kaum mitbekommen haben. Ne?
Ja, wir haben das noch als
Stabilität. Wobei wir das immer beschrieben haben.
Wir haben es beschrieben, aber wir hatten, also ich sag mal, bis 2019, sag ich mal, es war noch irgendwie, ich meine 2008, 2009, haben wir schon so gemerkt, ganz übel.
Ja.
Aber ich sag mal so selbst bis 2019 hinein hat man das Ganze ja noch irgendwie als mindestens stabil empfunden. So, und dann ging's ab. So, und es geht weiter ab und ab und ab und ab und irgendwann einmal ist dann Ende.
Ja, aber wir können noch ein ganzes Stück fallen.
Wir haben noch ein bisschen Substanz, die verfrühstückt werden kann und die selbstverständlich auch abwandern kann. Also da ist noch was offen, wobei man auch sagen muss, also es muss ja nicht zwingend so sein, dass hier wirklich alles in Grund und Boden liegt.
Übrigens Substanz, ne? Wo du eben sagst, ist auch die AfD ist für Wehrzwang, ne?
Ja.
Ich meine, junge Leute, die ein bisschen was auf sich halten und produktiv sind, die wandern doch jetzt schon in Massen ab aus Deutschland.
Ja.
Ne? Jetzt sagst du denen noch, ihr habt aber mal hier anderthalb Jahre wieder für den Staat zu schuften und eine Vollsklaverei, Zeit der Vollsklaverei zu machen, bevor ihr dann wieder in die Teilzeitsklaverei entlassen werdet. Ja, die zeigen denen doch allen Stinkefinger, die sind doch alle weg.
Das. Wobei, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass es hier auch, wie wurde das nochmal beschrieben, dass hier so eine geistig-moralische Wende stattfinden wird. Ja, doch, pass auf. Also ich habe ja, also meine Theorie ist ja die, es wird gar keinen Wehrzwang brauchen. Vielleicht wird es den nicht einmal brauchen, denn du musst ja eigentlich nur, also meine Theorie ist ja die, wenn dein Land wirklich geil genug ist, wenn das richtig gut ist, wenn das so richtig toll ist und dir alles bietet und alle Möglichkeiten gibt, ja, dann wirst du dir vielleicht sogar sagen, ey, das verteidige ich doch freiwillig. Und wenn du dann auch noch 2000 Euro netto drauflegst, ja, der eine oder andere, der vielleicht nicht ganz so viel drauf hat, der wird sich doch denken, ey, komm, gehst du hin? Ich meine, in den Vereinigten Staaten funktioniert es ja auch. Ja, und vielleicht ist das für Deutschland ja auch irgendwann mal so ein Modell, dass man die Zustände hier mindestens so erträglich gestaltet, dass junge Menschen dann auch sagen, okay, pass auf, ich gehe hier in eine moderne Armee mit modernen Waffen, mit modernen oder mit Möglichkeiten, mich weiterzubilden, wo ich, was weiß ich, einen LKW-Führerschein oder sowas oder einen Drohnenführerschein, wird es später wahrscheinlich eher sein, machen kann. Und dann habe ich dann später nach dieser Zeit irgendwie andere Optionen und so. Ich meine, das ist ja, wie gesagt, in den Vereinigten Staaten ist es ja zum Teil so, dass eben dort die nicht ganz so Begabten, aber auch die zum Teil sehr Begabten freiwillig in die Armee gehen, ja, um dort eben ihre Möglichkeiten zu ergreifen, weil die Armee eben auch Möglichkeiten bietet. Funktioniert ohne Zwang und ich könnte, wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, dass das vielleicht auch hier in Deutschland in diese Richtung gehen könnte. Ne? Ich sage nicht, dass es so kommen wird, aber man wird wahrscheinlich diesen...
Der Amerikaner als solche mag aber auch keinen Wehrzwang. Der Deutsche schätzt sowas. Der kann gar nicht Zwang genug geben. Das hat echt Mehrheiten. Mehrheiten in der Bevölkerung.
Ja.
Müssen die Leute auch mal richtig versklavt werden. Finden wir geil. Finden wir total geil. Als Deutsche finden wir das immer geil.
Aber ob das funktionieren wird, eben mit den wenigen jungen Leuten, die wir noch haben.
Hat uns doch früher auch gut getan.
Natürlich. Ob das aber noch funktionieren wird. Weil, wie gesagt, du hast ja immer noch die Möglichkeit, also beziehungsweise die Möglichkeit der jungen Leute, dieses Land schlicht und ergreifend zu verlassen. Und man wird, wenn man denn irgendwie im Hinterkopf behalten wollte, dass es hier streckenweise wieder bergauf geht, dann wird man doch tunlichst
dafür sorgen, dass... Das ist der nächste Punkt, ne? Bergauf, nicht nur, dass die Leute weggehen, die werden ja auch den produktiven Tätigkeiten entzogen.
Ja, natürlich.
In ihren schönsten Jahren.
Das nicht nur das.
Das ist also, ich meine, das ist wirtschaftlich der reine
wirtschaftlich
Wahnsinn.
Wirtschaftlich ist das eigentlich Wahnsinn. Und dann wird man sich überlegen, ob man das denn wirklich machen möchte. Ne? Insofern, also ich
das vermute... Das wäre ja nicht der erste reine Wahnsinn, den man einfach macht.
Ja, passiert ja so viel, ne? So viel Wahnsinniges. Apropos Abwandern, hast du das mitgekriegt? Das wollte ich unbedingt noch mal kurz einstreuen. Jan Böhmermann will bei AfD... Lass mich ausreden. Jan Böhmermann will bei AfD-Wahlsieg Deutschland verlassen und wieder 3 Prozentpunkte mehr für die AfD.
Das ist ja auch wie Amerika damals, ne, wo die ganzen Promis anfingen, wenn Donald Trump gewählt wird, hau ich ab. Ey, super, ich will Donald Trump. Ne? Und das ist auch, die Frage ist ja, wo will der hin? Wer nimmt den? Ne?
Ja.
Ich meine, die amerikanischen Promis hat noch irgendjemand genommen, irgendwelche Superstars, aber wer will
Kanadier,
Jan Böhmermann?
Ich glaube, nach Kanada durften sie gehen oder so.
Ich glaube, also, Jan Böhmermann will doch keiner.
Nein, um Gottes Willen. Er hat aber auch gesagt, er verrät es keinem, weil er will ja nicht verfolgt werden. Ja, damit hat er ja zu rechnen, wenn die AfD an die Macht kommt. Ne? Ey, das Allergeilste, und ich habe hier dann mal diesen Artikel hier bei Welt, da habe ich mir mal eine Passage rausgesucht, die muss ich jetzt mal ganz kurz zitieren, die spricht mal wieder Bände. Pass auf, unter anderem forderte der Fernsehsatiriker eine harte Regulierung der sozialen Medien. Und Achtung, jetzt kommt ein Zitat. Man muss diese Plattformen zwingend regulieren und als das behandeln, was sie sind. Medienkonzerne, Verlage, die gewerbsmäßig Inhalte verbreiten. Bis es soweit ist, sollten wenigstens Politiker, Abgeordnete und Minister, Behörden, alle staatlichen finanzierten Institutionen dort umgehend raus. Warum hängen Staatssekretäre und BürgermeisterInnen auf Twitter herum? Warum sind Abgeordnete auf TikTok? So, und da muss man mal zeigen, also wo der Typ, also von wegen Dunning-Krüger-Effekt, also der hält sich, glaube ich, Bezug nimmt auf
die beste Werbung für X, ne?
Das ist die beste Werbung. Ich gehe direkt wieder hin gleich, ne? Aber wie gesagt, Dunning-Krüger-Effekt nur mit Beliebtheit. Also der hält sich nicht für klüger, aber der hält sich wohl wirklich für beliebter als den Rest der Menschheit. Also, ne, ich weiß gar nicht, ob der das gemerkt hat, dass der AfD jetzt gerade 3 Prozentpunkte geschenkt hat, aber es zeigt auch, weißt du, wie beschränkt der Mann ist, ja? Der sagt, diese Medienplattformen seien, was sagt der? Medienkonzerne, Verlage, die gewerbsmäßig Inhalte verbreiten, und die sollen reguliert werden.
Genau.
Das zeigt eigentlich, wie schwachsinnig er ist. Ja, also erst wenn ich doch anfange, die Inhalte zu regulieren, das heißt, wenn ich eine Redaktion dahinsetze, die diese Inhalte auf diesen sozialen Plattformen reguliert, dann habe ich doch eigentlich erst einen Medienkonzern. Dann habe ich doch eigentlich erst einen Verlag. Vorher ist es wirklich nur eine soziale Plattform, wo jeder raushauen kann, und zwar unlektoriert, unredaktioniert, frei seine Meinung äußern kann. Das ist im Prinzip nur so ein Meinungsmarktplatz. Aber das zeigt, weißt du, wie beschränkt der Mann tatsächlich ist. Und wie totalitär er ist.
Vor allem, wie totalitär er ist, ja.
Und wie überschätzt er eigentlich, wie sehr er sich selbst überschätzt. Weil, wie gesagt, ich glaube, da sind mindestens 3 Prozentpunkte für die AfD drin, wenn der damit noch so ein bisschen Werbung macht. Wenn der rausgeht und sagt, ich hau ab, wenn die AfD gewählt wird. Ey, jo! Jo. Ja gut, ich gehe eigentlich nicht wählen, aber wenn es sein muss, ne, dann wo ist die Urne? Wo kann ich mein Kreuzchen setzen? Dann laufe ich aber auch, da bin ich echt im Laufschritt immer mit AfD-Flagge, renne ich dann da rein. Aber das wird lustig.
Ja.
Und düpp im Hintergrund.
Und wenn es nur für die Böhmermann-Auswanderung
nur
ist.
Nur für den Böhmermann, ja.
Ja. Ja. Für die Flucht von Böhmermann.
Ja, man braucht ja Gründe. Ah, ich weiß nicht. Habe ich sonst noch irgendwelche Punkte? Wo waren wir stehen geblieben vor Böhmermann? Ich glaube, so insgesamt, das war schon interessant, glaube ich, heute. Ne? Jetzt können wir uns direkt mal unterhalten, was für ein Thema wir nehmen. Ah, genau, das passt nämlich jetzt zum Thema. Hier. Heute in der Bild, gerade eben gelesen, das ist gefährlich. Bürgermeister schlägt Alarm, fast jede Stadt vor der Pleite. Ja, und das hat sich ja auch dramatisch gewandelt. Also die Finanzlage der Städte, insbesondere derer, die vorher noch davon profitiert haben, dass sie große Industrieunternehmen in der Stadt hatten. Ja, Stuttgart, ne? Stuttgart 21.
Stuttgart 21.
Nee, du weißt, was ich meine. Diese ganzen, also beispielsweise Stuttgart, die vor ein paar Jahren noch, ich weiß nicht, einen Überschuss von, 7 Milliarden eingefahren haben und mehr oder weniger halb Baden-Württemberg finanziert haben.
Aber du musst mal überlegen, wenn in Entwicklungsländern solche Nachrichten wie gestern verbreitet werden, ne? Die Deutschen sagen, nee, Dezember 26, also was eigentlich Eröffnung war für 19 geplant,
ja, ja.
Von Stuttgart 21, 2019. Dezember 26, in einem Jahr, werden wir auch nicht hinbekommen. Wird frühestens 27. Mhm. Sagen die heute, da bauen andere ganze Städte in dem Jahr. Mhm. Da kriegen die diesen verdammten Bahnhof nicht fertig, nach 20 Jahren Vorlauf. Mhm. Das sehen doch andere Länder auch.
Ja. Ja, und die lachen sich kaputt.
Ist einfach am Ende, ne?
Deutschland
ist am Ende.
Ja, aber woran liegt das? Du liest es ja überall. Pass auf, ich wollte aus diesem einen kurzen Beitrag hier aus der Bild, wollte ich noch mal ganz kurz zitieren. Kufen mahnt, also das ist der Bürgermeister von Essen. Die Demokratie werde in den Rathäusern verteidigt. Ja, das wird.
Ach, apropos, da ist doch diese eine stellvertretende Bürgermeisterin.
Genau, darauf wollte ich gleich zu sprechen kommen, weil das jetzt auch so wunderbar passt. Die Demokratie werde in den Rathäusern verteidigt, nicht in allen, dazu kommen wir gleich zu sprechen. Denn da erfahren die Bürger, ob der Staat funktioniert. Ja, ob ich einen Kita-Platz kriege, ob nachts die Straßenlaterne angeht. Wenn man das alles nicht mehr leisten kann, bekommen die Leute, die Steuern zahlen, den Eindruck, dass die Politiker damit nicht ordentlich umgehen. Überraschung. Und das ist gefährlich. Mhm. Und das ist gut. Also wenn die Leute wirklich den Eindruck bekommen, hey, mit meinen Steuergeldern wird hier Schindluder getrieben, hier funktioniert gar nichts mehr und es wird mehr und mehr und mehr. Ja, und dann wird die Demokratie verteidigt, in Bad Salzuflen zum Beispiel. Da wird dann eine gewählte AfD-Politikerin, die als Vizebürgermeisterin gewählt worden ist, ganz rechtmäßig, wie auch immer, die wird dann einfach mal so,
auf Antrag des CDU-Bürgermeisters.
Ja, aber es haben alle unterschrieben, einen Abwahlantrag. Den kannst du einfach so stellen. Du kannst in der besten Demokratie, die wir hier auf deutschem Grund und Boden je hatten, kannst du einen Abwahlantrag stellen, um einen nicht genehmen Politiker loszuwerden. Ja. Dann unterschreiben einfach alle und geben ihre Stimme ab und dann ist,
Da musst du noch nicht mal Frau Merkel aus Südafrika anrufen, das ist einfach so möglich.
Nee, da hat Frau Merkel hier, die hat schon gezeigt, wie es geht.
Ja.
Die weiß hier, Demokratien, eine Demokratie beinhaltet auch, Ergebnisse rückgängig machen zu können.
Das aber so viel nochmal zum Zustand der CDU, auch kommunalpolitisch, gerade in Nordrhein-Westfalen.
Ja.
Da geht der CDU-Bürgermeister hin, nee, die muss wieder weggemacht werden. Ne? So viel auch zum Thema, wo wir die ganze Zeit drüber gesprochen haben, ist das möglich, so eine Wende überhaupt noch, kriegen die das überhaupt noch hin oder ist das hier gar nicht mehr möglich?
Ne? Ich halte das für überaus.
Ich halte den Punkt, dass es womöglich diese Geister, dass sie die nicht mehr loswerden, dass das wirklich ein valider Punkt ist, dass es in Deutschland gar nicht mehr umkehrbar ist.
Ja, es ist so, weiß ich nicht, kann sein. Ich glaube aber nicht. Also ich meine, du musst, wie gesagt, du
ne, aber möglicherweise hat man dann tatsächlich, was wir immer sagen, Kater Osten, ne? Mhm. Möglicherweise hast du dann eine Spaltung in Deutschland geografisch. Ne?
Also ich wollte darauf nochmal ganz kurz, um deine Frage zu beantworten, ob diese geistig-moralische Wende überhaupt noch zu bewerkstelligen ist. Ja, davon bin ich felsenfest überzeugt. Also was wir in den letzten Jahren erlebt haben, also wie schon gesagt, also wenn man jetzt diesen Zuspruch für die AfD als in Anführungsstrichen geistig-moralische Wende interpretieren könnte, was ich jetzt nicht machen wollte, aber was eigentlich stimmungsmäßig in diesem Land drin ist und zwar in relativ kurzer Zeit, dass eine Partei, also wie gesagt, die AfD, die gibt es seit wie lange, 12, 13 Jahren, noch so lange gar nicht. Lass mich kurz ausreden, bevor du mich unterbrichst. In dieser kurzen Zeit hat es diese eine Partei geschafft, das muss man sich einfach nur mal vergegenwärtigen, zur stärksten, nach Umfragen, zur stärksten Partei in Deutschland zu werden. Selbst in Deutschland. 12, 13 Jahre sind keine lange Zeit. Und diese 12, 13 Jahre sind vollgepresst mit irgendeiner Propaganda, die sich gegen diese Partei gerichtet hat. 12, 13 Jahre lang unfassbare Propaganda über alle Kanäle von jedem Einzelnen, der irgendwie, der nicht mal was zu sagen haben muss, aber trotzdem was gesagt hat. 12, 13 Jahre und trotzdem ist diese Partei jetzt nach Umfragen stärkste Partei in ganz Deutschland. Und ich sage ja immer noch, das ist nicht das Ende der Fahnenstange. Wir haben jetzt gerade nur noch so in den letzten Monaten so eine gewisse Beschleunigung gesehen. Und wir werden im nächsten Jahr erleben, dass höchstwahrscheinlich ein AfDler Ministerpräsident werden wird. Und wir werden es erleben, dass wahrscheinlich dann auch der ein oder andere CDUler sagen wird, ja, okay, da muss ich jetzt meine Stimme für abgeben. Ich kann einfach nicht, ich meine, was bleibt denen?
Ne? Ich glaube, die Frage ist wirklich, wie interpretiert man diese CDU? Ne? Und wenn man dann sieht, was wir eben gesagt haben, dieser neue Chef der Bundeszentrale für politische Bildung, der alte Chef des Verfassungsschutzes und so weiter, was alles, oder zum Beispiel, hier hat er auch in Nordrhein-Westfalen, hat auch jahrelang schwarz-gelb regiert. Mhm. Ne? Und zwar mehrfach. Dann mal wieder nicht und dann mal wieder und so weiter. Immer mal wieder. So, und immer wenn Schwarz-Gelb regiert hat, haben Bürgerliche gedacht, okay, da wird jetzt mal der WDR gesäubert. Mhm. Ne, dieser linksradikale Rundfunk in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Nicht im Ansatz. Mhm. Überhaupt nicht. Hatte die CDU nie vor. Mhm. Diese ideologischen Spielwiesen, die Medien, die jetzt teilweise auch in die Justiz hinein, der Verfassungsschutz, die Bundeszentrale für politische Bildung, das ist alles Feld für die Ideologen von der SPD oder von den Grünen. Da dürfen die sich austoben.
Ja.
Das ist nicht unsere Sache. So denkt ein CDUler. Ein CDUler ist ein reiner Technokrat der Macht, der sich überhaupt nicht für Inhalte interessiert.
Ja.
Der interessiert sich eher wie so ein Weimar. Okay, wo kann ich da ein bisschen was abgreifen und so? Wo kann ich ein bisschen gestalten und so weiter? Das hat überhaupt, die haben diese ideengeschichtlichen Dinge, die ideologischen Dinge interessiert einen CDUler überhaupt nicht. Und der sagt sogar noch, da bin ich dankbar für. Soll das doch die SPD machen. Die haben da Spaß dran an sowas.
Okay, die CDU
hat das. Dann haben die das auch immer gemacht.
Aber die AfD, haben
die immer machen lassen.
Die AfD wird den Fehler vermutlich nicht machen. Ganz im Gegenteil.
Ja, warum soll denn die CDU jetzt mit der AfD koalieren?
Weil die, ja, wie gesagt, ein Interesse daran haben, an der Macht zu bleiben. Beziehungsweise, meine Theorie ist ja immer noch die, dass es die CDU wirklich zerreißen wird in nächster Zeit.
Ja, davon die Frage gehe ich ist aus. Im Osten möglicherweise.
Also im Osten. Na,
im Westen nicht. Wie gesagt, du guckst dir das an in Nordrhein-Westfalen. Im Westen niemals. Da interpretierst du diese CDUler im Westen völlig falsch, auch an der Basis.
Ich würde das gar
nicht. Aber im Osten stimme ich dir zu, da könnte das ein bisschen
anders sein. Also wenn wir jetzt nochmal zurück zu diesem Rentenpaket kommen, zu dieser Rentendiskussion kommen, dann ist das für mich weniger eine Frage nach Ost und West, sondern eher nach Alt und Jung.
Ja.
Ich könnte mir vorstellen, dass die junge Union hier vielleicht den einen oder anderen gewagten Schritt wagt und möglicherweise steht uns eine Spaltung innerhalb dieser Altersgrenze bevor.
Ja, aber lassen die es auf den Koalitionsbruch ankommen? Hat auf einmal die Junge Union ausgerechnet, die haben Rückgrat?
Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Nee. Keine Ahnung. Nee. Wir werden sehen. Nee.
Ja, ich glaube, aber wir werden sehen.
Ich glaube jetzt auch nicht daran, dass es jetzt sofort passieren wird, aber ich denke, die junge Union wird sehr, sehr deutlich feststellen, was für einen Stellenwert sie denn einnehmen. Und zwar den geringsten in der ganzen Partei. So, und als Jungunionist wirst du es natürlich überaus schwer haben, Leute zu gewinnen, die AfD zu wählen, gerade so im jungen Lager, wenn das durchgeht. Also da wird, tut mir leid, die gehen dann in jeden Wahlkampf, ja, gehen die dann unbewaffnet. Dann sind die komplett ohne Argumente. Jeder junge Mensch, der in Anführungsstrichen sich so ein bisschen mit der Wirtschaft auskennt, so ein bisschen sich Gedanken macht, wie das denn funktionieren soll mit der Rente und so weiter, der wird natürlich die junge Union festnageln können, wird natürlich sagen können, so, hör mal,
Ja, aber das ist doch sowieso schon, ich meine, ich verstehe sowieso nicht, wie kann einer jetzt in der Jungen Union für die CDU Wahlkampf machen nach dem größten Wählerbetrug in der Geschichte, ja?
Ich weiß es
nicht. Ja. Also, das kannst du doch jetzt schon nicht mehr bringen.
Ja, ich sag's mal so, ich glaube, die Jungunionisten, die haben seinerzeit, als Merz das durchgedrückt hat, die hatten da wahrscheinlich tatsächlich noch irgendwie die Vorstellung, ja, diese eine Billion, oh, das muss jetzt nochmal sein, aber so richtig, jetzt geht's auf, jetzt geht's aufwärts, jetzt wird das ganze Geld hier in die Wirtschaft gepumpt, jetzt werden hier die Straßen gebaut, jetzt werden hier die Brücken gebaut, jetzt bauen wir auch noch ein paar Panzer, ne, für Rheinmetall, dass der Aktienkurs hochgeht, ja, und ja, so weiter. Das haben die sich wahrscheinlich gedacht, ne, ist ja vielleicht auch nicht von der Hand zu weisen, vielleicht haben die wirklich geglaubt, hör mal, das macht der Friedrich jetzt. Der Fritz. Aber der Fritz, der haut jetzt raus. Der bombt uns jetzt hier wieder an die Spitze der Welt. Ja, wir werden wieder wer. Ja? Und jetzt stellen sie fest, oh Scheiße, das Ganze wird jetzt einfach nur verfrühstückt für irgendwelche Rentner.
Ja, das sind doch die gleichen, die im Wahlkampf noch mit dem Fritz zusammengesagt
natürlich
haben, auf keinen Fall Schulden.
Natürlich sind sie das. Ja, aber sie haben sich dann wieder
und
mal
die blenden haben doch nicht lassen. Die haben doch nicht alle im Kopf gehabt, wie Fritz Merz das im Kopf gehabt hat. Ha, da verarsche ich die jetzt
nein,
alle.
Natürlich nicht.
So, und werde ich schon dafür sorgen, dass wir das durchkriegen.
Und das war dann so ein Punkt, wo sie gesagt haben, so Moment, vielleicht ist der Fritz doch nicht so cool, wie wir dachten. Und jetzt kommt der Fritz hin. Und wenn es denn wirklich so kommen würde, ich glaube, es wäre drehbuchmäßig, wäre es nicht zu toppen, wenn die junge Union, wenn die Jungunionisten ihre Zustimmung verweigern, diesem Rentenpaket.
Und die Kommunisten
das retten, ja.
Das wäre so geil.
Ich ja. glaube, das ja. wäre.
Das will ich sehen.
Das will ich sehen. Das will ich einfach
genau,
sehen.
Das dann, wollen wir sehen.
Und dann gehe ich auf einen Stammtisch von Jungunionisten und lass mich dann mal, und dann halte ich meine Tasse hin, diese Tasse hier, und fange die Tränen auf. Und dann trinke ich die so.
Das war ein schönes Schlusswort, finde ich.
Ja, wir sind schon wieder über eine Stunde. Ja, Sie wissen ja, wie das ist. Meine Damen und Herren, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Ich muss auch auf Klo, du auch?
Ja.
Ja, noch ein paar kurze werbende Worte. Unbedingt dieses Magazin Einblendung jetzt erwerben als Jahresabonnement, als Schnupperabonnement oder als Einzelexemplare.
Ich habe meine Brille vergessen. Bemerke auch die Rückseite unserer
die
Konferenz.
Rückseite, meine Damen und Herren, es geht in die heiße Phase der Anmeldungen für die kommende EF-Konferenz im Januar vom 16. bis zum 18. Das ist die alte Ausgabe.
Das ist die alte, ist egal, die Namen sind aber drauf. Auf der Insel Usedom.
Auf der Insel Usedom mit Carlos Gebauer als Moderator. Der wird sie da 3 Tage lang bespaßen. Lili Gebert von den Freien. Oliver Gorus, der Sandwirt. Robert Grötzinger von den Freiheitsfunken. Gerd Habermann von der Hayek-Gesellschaft. Alexander Kissler von News. Michael Klonowski von Acta Diurna. Genau, Jasmin Kosubek von Jasmin Kosubek. Ja, Markus Krei von der Atlas-Initiative. Ja, und ehemals Degussa, aber das wollte ich eigentlich auch nochmal sagen, Degussa und diese Werbekampagne.
Ach, ja, Gottes Willen.
Ganz kurz, also Degussa hat jetzt so eine Werbekampagne gestartet. Ich denke, ich habe sie bei YouTube gesehen, so eine kurze Werbekampagne, da sagt Degussa den Kunden, bringen Sie uns Ihr Altgold und fliegen Sie von dem Geld, das wir Ihnen dafür geben, nach New York. Weißt du, kaum ist Markus Krall weg, schon ist ja. das Ding auf dem Niveau von irgendeiner Bahnhofskaschemme-Spelunke, ja. die auch Pelze kauft. Ja, weiter im Text. Thomas Lackmann, André F. Lichtschlag von Eigentümlich Frei ist dabei. Dirk Max einer, die Achse des Guten, Luis Patzos, nur Bares ist Wahres. Thorsten Pollert, Sie alle kennen Thorsten Pollert, Dr. Pollerts Boom und Bust Report. Christian Schneider von Etavox Ehrenfeld, Andreas Tank, wer kennt Andreas Tank nicht? Den Memlord, der rosarote Panzer, Holger Thus von Eike und Michael Werner, die Stahlfeder. Ja, die werden alle dort Vorträge halten.
Und zwischen Max Heiner und Patzos habe ich doch tatsächlich, oder haben wir einen Namen vergessen? Martin Moczarski wird auch da sein.
Ich werde auch da sein und ich werde mich hoffentlich jeden Tag betrinken. Meine Damen und Herren. Ja, ich muss das nachholen, ne? Ich darf ja immer noch nicht trinken. Ich muss ja immer noch Medikamente nehmen, aber es wird besser und besser und besser.
Du siehst auch gut aus heute wieder.
Dankeschön. Aber
obwohl heute wir gar nicht den Tag der Nettigkeit
Ich wollte gerade sagen, heute ist doch gar nicht Tag der Nettigkeit. Genau. Und ich glaube deine
Für mich ist immer Tag der Nettigkeit.
Ich wurde heute auch gar nicht so sehr geblendet von deiner Glatze. Ich habe gelogen, doch die ganze Zeit. Ich wusste, ja.
Er ist doch nicht so nett. So nett ist er nicht.
In diesem Sinne, meine Damen und Herren, haben Sie ein nettes Wochenende. Ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Selbe Stelle, selbe Welle. Machen Sie es gut. Schönes Wochenende. Schöne Vorweihnachtszeit, die ja gerade angefangen hat. Ich habe heute Wham gehört. Alles Gute, bis dahin und tschüss.
Wo Sozis in der Mehrheit sind, die Freiheit immer mehr abnimmt, wo Medien lügen Tag und Nacht, bis der Balken donnernd kracht, wo Wohlstand schwindet rasend schnell, kein Licht mehr will noch scheinen hell, da braucht es einen neuen Wind, der durch die Köpfe weht geschwind, drum schreiben wir den ganzen Tag, auf dass der Mensch erkennen mag, die Politik ist das Problem. Sie macht das Leben unbequem. Darum lies nun die Freiheitsfunken, auf dass du wirst ganz schnell betrunken vom Wunsch nach Recht und Autarkie und Reichtum auch so wie noch nie. Und bist du schon einmal dabei, fehlt nur noch eigentümlich frei. Im Heft, im Netz sind wir präsent, drum wert auch du unser Abonnent.
Wenn Ihnen diese Sendung gefallen hat, wird Ihnen auch unser Magazin ganz sicher zusagen. Eigentümlich frei erhalten Sie als Einzelausgabe, Schnupper- oder Jahresabo, sowohl in gedruckter als auch digitaler Form. Den Link zu unserer Bestellseite finden Sie unter diesem Video. Wir sagen herzlichen Dank für Ihr Interesse.